Unser heutiger Gast bringt einen interessanten Gedanken mit. Er sagt, alle Menschen, die in Schule arbeiten, haben etwas gemeinsam mit Floristinnen und Floristen, weil sie so eine Art pädagogischen Blumenstrauß in den Händen halten.
Alle Blumen in diesem Blumenstrauß muss man beim Namen nennen können und man braucht ein gutes Auge dafür, welche Farben zusammenpassen.
Was er damit genau meint und warum aus seiner Sicht künstliche Intelligenz den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer noch spannender und interessanter machen kann, das hören wir jetzt.
Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung. Hier erhalten Sie aus erster Hand Informationen, Praxistipps und Methodenwissen von Expertinnen und Experten für Unterricht und Bildungspraxis, und zwar alltagsnah und umsetzbar.
Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung mit Armin Himmelrath und
Ferdi Stäbner.
Ferdi, du bist Professor in Osnabrück. Pädagogische Diagnostik ist dein Feld, um das du dich primär kümmerst. Also du arbeitest in der Lehramtsausbildung? Ist das richtig beschrieben?
Das ist richtig, ja.
Und schaust natürlich auf das, was Schule ausmacht, möchtest ja die Leute qualifizieren für diesen Arbeitsbereich, für dieses Arbeitsfeld, und zwar nicht für die Schule von gestern, sondern für die von morgen. Deshalb wollen wir reden über das Lernen der Zukunft. Kann man das überhaupt irgendwie beschreiben, definieren in zwei, drei kurzen Sätzen, was das Lernen der Zukunft ist?
Ja, ich denke nicht wirklich zuverlässig, ne? Und fehlerfrei wahrscheinlich gar nicht, aber man sieht schon eine Tendenz. Also vor ein paar Minuten habe ich überlegt, wenn du mir die Frage stellst, ich habe damit ja fast rechnen können, so eine Tendenz erkennt man, oder? Wenn man sich den deutschen Schulpreis anguckt, dann sieht man schon so ein bisschen, wo es hingeht. Und irgendwie ist das, was da so neu scheint, gar nicht so richtig neu, ne? Da werden so ein paar Schubladen von früher aufgemacht. Das scheint so ein bisschen reformpädagogisch. Und es macht ja auch irgendwo Sinn. Also wenn wir uns angucken, was die Probleme der Gesellschaft gerade sind, die Tendenz geht dahin, tendenziell die eine oder andere Lernsituation zu öffnen, nicht ganz auf das Geschlossene zu verzichten, eine schöne Kombi daraus zu machen. Diagnostik hast du gerade angesprochen, müsste eine Rolle spielen, bei so viel Heterogenität und der Superdiversität musst du auch gucken, wo stehen die gerade, was wissen sie, wo haben sie Spaß, wann brauchen sie Pausen und Co., da muss also diagnostiziert werden. Ja, und dann wird wahrscheinlich die Prüfungskultur sich auch noch irgendwann verändern, ne? Damit das alles gut hinhaut.
Da reden wir bestimmt gleich auch noch drüber. KI kommt da noch mit dazu, das ist ja auch ein Thema, gerade im Hinblick auf Prüfungskultur, aber ich glaube auch aufs Lernen. Aber lass uns mal einen Schritt davor noch schauen. Du hast gerade den deutschen Schulpreis angesprochen. Führt der nicht so ein bisschen auf die falsche Fährte, weil das ja oft Schulen sind, die ja quasi unmittelbar vorm Zusammenbruch stehen, wo der Leidensdruck, wo der Problemdruck wahnsinnig hoch ist, und aus dieser eigentlich ausweglosen Situation entwickeln sie dann Ideen, um nach vorne zu kommen, offenbar ja auch erfolgreich, deshalb deutsche Schulpreisträger. Aber es gelingt ja nicht, das in die Fläche auszurollen. Das ist ja irgendwie das Grundproblem des deutschen Bildungssystems.
Ja, ich würde erstmal sagen, dass die Idee vom deutschen Schulpreis eine feine ist, auch dass die ganze Idee drumherum, wie Schulen im Prozess begleitet werden, so finde ich eine klasse Sache. Und ja, dann ist das, glaube ich, immer so, ne, mit Preisen, oder? Es ist immer, egal, was du mit Leistung und Leistungsprinzip und so, es hast immer ein paar Probleme, die gelten als Leuchttürme, inspirieren die ein oder andere Schule. Aber da ist ein Bias drin, das stimmt, weil wenn man sich die Verleihung anschaut und wenn man sich diese Art von Schulen anguckt, dann könnte man denken, Mensch, das läuft doch alles richtig gut, aber wir haben 40.000 in Deutschland und davon sind wahrscheinlich nicht alle so drauf wie die da prämiert werden. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass das schon eine gute Idee ist, da so ein paar Schulen mal unter die Lupe zu nehmen, um so ein paar Aushängeschilder zu haben, ein bisschen Orientierung zu haben, ne?
Jetzt hast du eben eine neue Balance angesprochen zwischen Öffnung von Situationen, gleichzeitig bewährten Formaten, wenn man so will, oder gelernten Formaten. Vielleicht sind sie ja noch nicht mal bewährt. Das heißt aber ja, wenn ich das richtig deute, du musst deinen Studierenden ja eine Offenheit mitbringen für Dinge, die sie eigentlich noch nicht kennen und die sich definitiv von dem unterscheiden, wie ihre eigene Schulzeit war. Das ist wahrscheinlich der erste große Schritt bei der Lehramtsausbildung.
Ja, und da kommt ein anderes Problem noch mit hinzu, dass die gerade so jung und verunsichert sind, dass sie eigentlich wieder dahin tendieren.
Wünschen sich alte, klare Strukturen, bloß nichts rumexperimentieren.
Ja, genau, das gibt Sicherheit. Also das ist eine große Herausforderung gerade, die wir da haben in Uni, aber auch in Schulen. Da merkt man es ja auch, wenn die aus dem Ref dann reinkommen, bringen die nicht mehr so unbedingt die Mega-Innovation mit, sondern tendieren eher da wieder dazu, klassisch Unterricht zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, kann man gut mal drüber sprechen, weil das klassische Unterrichten, also tendenziell eher geschlossen, direkt instruieren, das hat ein Imageproblem, das ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Nur wenn du das nur machst, mag das kritisch sein bei all der Diversität und Heterogenität, weil damit wirst du nicht alle erreichen, das wird schwierig. Und dementsprechend sagen wir ja, und das ist ja zum Beispiel auch, was Hattie jetzt zuletzt sagte, Customized Learning, also es muss irgendwie maßgeschneidert sein, es muss zu den Individuen passen, pur nur personalisiert, da wirst du ein paar mit abhängen, nur alleine lernen in Lernbüros, damit wirst du ein soziales Problem nicht lösen können, was wir auch gerade in der Gesellschaft ja sehen. Hoch individualisiert kann eine Lehrkraft alleine nicht hinbekommen, ja, vielleicht mit KI so ein bisschen schon, aber dann müssen wir auch wieder in Gruppen arbeiten, wir müssen ja zusehen, dass, also wir müssen eigentlich diesen Pott aufmachen, es ist ein Riesenblumenstrauß, so, ja, ist klar. Ein Riesenblumenstrauß und alle Blumen in diesem Blumenstrauß muss man beim Namen nennen können und man braucht ein gutes Auge dafür, welche Farben zusammenpassen.
Wo lernt man das, dieses gute Auge zu entwickeln? Wo wird man der Florist der Bildung gewissermaßen?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt, ich habe mir die letzte Folge angehört mit Eckhard Klime von deinem Podcast hier und ich habe den Eindruck, und das ist so, es war für mich vorhin so ein Wow-Erlebnis, als ich draußen unterwegs war und mir diesen Podcast anhörte, weil ich noch mal stärker nach dieser Folge den Eindruck hatte, dass wir, auch wenn wir empirische Bildungsforschung machen, wir warten ja auf dieses, aha, da ist es. Da ist die Effektstärke, die wird uns...
Jetzt wissen wir endlich, jetzt kennen wir den Hebel.
Ja, und das wird natürlich nicht hinhauen. Und da wird ja auch dann von Mut gesprochen, man muss ausprobieren. Und wie das bei Blumen auch ist, ich glaube auch Floristinnen und Floristen, die stellen zusammen und gucken, dann passt es oder nicht. Und die wissen es nicht von vornherein, wie die Blumen unbedingt. Manchmal hat man Ideen, da weiß man, ich möchte jetzt, was weiß ich, die Gerbera mit kombinieren und manchmal packt man einfach zusammen, was man noch ein bisschen so auch hat und probiert aus und dann kann was ganz Großes entstehen und so denke ich, wird es beim Lernen und bei Bildung auch sein und ich schätze und das ist so ein bisschen die, ja, weiß ich nicht, ob es eine Befürchtung ist, vielleicht ist es sogar auch eine kleine Erlösung, dass wir große Sorge davor haben, Dinge auszuprobieren, aber so wird es wahrscheinlich sein müssen. Also der Umgang mit dieser Superdiversität, da wirst du keine Maschine bauen können, die das hinbekommt. Da wirst du Dinge ausprobieren müssen. Das wird von Stadt zu Stadt verschieden sein, das wird von Schule zu Schule verschieden sein. Und die Schule wird eben nicht diese eine Tablette bekommen oder diesen einen Schalter aus der Wissenschaft, weil aus der Wissenschaft sowieso viel zu wenig rauskommt für die Praxis und wird ausprobieren müssen und es wagen müssen, so, ne, mit ein bisschen Mut, vielleicht auch die eine oder andere Sache kurz mal vor die Wand zu fahren, aber dann wieder zu verbessern. Ich glaube, da geht's hin. Und das ist auch ein bisschen mein Takeaway aus eurer letzten Folge.
Das ist ja spannend. Wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt das ja eigentlich, wenn ich da jetzt mal auf deine Rolle als Professor schaue oder auf die Rolle von Wissenschaft generell, Wissenschaft sollte eigentlich gar nicht so sehr nach diesem einen Hebel suchen, nach dem Druckknopf, der alles besser macht, sondern... Ja, wie soll man das sagen? Für kreative Verunsicherung sorgen, auch in den Köpfen derjenigen, die da Lehrerinnen und Lehrer werden?
Ja, ich glaube, die Aufgabe der Wissenschaft, und jetzt gucken wir uns mal die empirische Bildungsforschung an. Die empirische Bildungsforschung arbeitet mit statistischen Methoden, baut große Modelle auf und letztendlich ist alles immer eine Wahrscheinlichkeitssache. Also es wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gesagt, dass das so und so funktionieren könnte, die einen Effekt haben könnte. Dann wird da häufig mit Mittelwerten gearbeitet. Also im Durchschnitt wirkt das für eine Gruppe so und so. Da sind immer Ausreißerinnen und Ausreißer dabei. Für manche wirkt es super, für manche gar nicht. Und das ist immer wichtig. Wissenschaft kann eine Orientierung sein und das ist auch eine ganz wichtige. Deswegen ist auch Bildungsmonitoring wichtig. Deswegen ist dann und wann auch Standardisierung gut und auch wichtig. Aber letztendlich ist es immer dient es als Orientierung. Du kannst nur mit den Erkenntnissen aus der Forschung, wenn du dir jetzt Top-Journals und Top-Journal-Beiträge anschaust, damit kannst du nicht den Unterricht direkt morgen machen. Also du brauchst auch Anekdoten. Du brauchst auch die anekdotische Evidenz, nicht nur die empirische Evidenz, um mit deiner Schülerinnenschaft, die da vor dir sitzt oder steht oder hockt oder liegt inzwischen, vernünftig arbeiten zu können. Es wird nicht ausreichen, nur Artikel zu lesen, um dann den Unterricht von morgen zu machen. Aber Wissenschaft ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Quelle der Inspiration und auch der Orientierung und auch der Sicherheit. Logisch, weil da wird in komplexesten Designs und Formaten was ausprobiert. Aber es kann, denke ich, nur eine Orientierung bieten, nicht viel, viel mehr. Ne?
Also Wissen als Orientierungsrahmen für LehrerInnen braucht man auch, du hast gerade gesagt, man braucht Anekdoten, braucht man auch Misserfolge, braucht man auch das Scheitern vor einer Klasse?
Ja, ich meine, ich glaube, den Schülerinnen und Schülern täte es gut, wenn die das mitbekämen. Also
hat ja was mit gelebter Fehlerkultur vielleicht auch zu tun.
Genau, ne? Also wenn wir von einer anderen Prüfungskultur nachher vielleicht noch sprechen, dann gehört natürlich Fehlerkultur womöglich auch mit dazu. Und das ist halt so, das ist... Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft, wir haben ja ein gewisses Leistungsprinzip und der und die, die gewinnen, die werden bejubelt und das ist halt krass gut. So, das leben wir und das empfinden wir so. Die Nebennieren werden aktiv, wenn wir gewinnen, dann kommt das Dopamin raus, nicht wenn wir verlieren. Und sicherlich täte es auch der mentalen Gesundheit und das ist ja auch gerade ein Issue gut, wenn wir da ein bisschen andere Sache fahren würden. Und wir merken das ja an den Schulen, also die Grundschulen, die sich vor einigen Jahren schon tendenziell eher ein bisschen auf den Weg gemacht haben, als jetzt zum Beispiel Gymnasien, Schule zu verändern, weil die halt alle haben. Da merkt man, die sind offener für Veränderungen. Die wagen auch die ein oder andere Sache. Und ich war vorgestern noch an einem Gymnasium und da merkst du, da ist es ein bisschen anders. Es ist ein bisschen traditioneller, es ist ein bisschen vorsichtiger. Da hast du eine andere Lobby, da musst du ein bisschen aufpassen, da darfst du dich nicht zu schnell verändern und du musst alle mitnehmen. Und ja, ich denke schon, dass es gut täte, dann und wann in einem geschützten Rahmen Dinge auszuprobieren. Das wirst du machen müssen. Also Schule muss auch ein Stück weit kleines bisschen Wissenschaft sein. Witzig ist ja, dass wir, und das ist auch in der letzten Folge hervorgekommen, dass die Schulen tendenziell in den letzten wenigen Jahren weniger offen sind für empirische Forschung im Haus.
Ja, wird ja total schwierig, mittlerweile Partner zu finden auf Schulseite.
Ist nicht einfach. Und an sich muss sie das ja selbst ein bisschen betreiben. Also die Schulen müssen ja selber, wenn sie neue Konzepte entwickeln und implementieren wollen, ausprobieren und gucken, funktioniert es. Und da denke ich auch mit der Haltung und der Einstellung reingehen, es kann sein, dass das im ersten Jahr noch nicht so richtig rund läuft. Und es wäre auch wahrscheinlich, weil es hat ja was mit Gewohnheiten zu tun. Also das ist ja ganz klar, dass das nicht so einfach ist, da Dinge zu verändern. Ne?
Wir brauchen so eine Offenheit, höre ich daraus. Ja? Eine Offenheit für Veränderungen, eine Offenheit für Entwicklungen, die wir noch nicht abschätzen können. Dinge, die man mal so sich auf den Weg macht, vielleicht feststellt, funktioniert nicht. Wir justieren nach. Es gibt Veränderungen, die von außen an uns herangetragen werden. KI und die Digitalisierung vorher sind sicherlich vielleicht die sichtbarsten davon. Aber es gibt natürlich auch Veränderungen, die aus dem System selber heraus angefragt werden, weil Dinge nicht mehr funktionieren. Hausaufgaben, Prüfungskultur, Notengebung möglicherweise, Inklusion, auch das etwas, was ja durchaus auch aus der Gesellschaft herauskam, dann politisch gerahmt wurde. Sind Lehrkräfte überhaupt, sind Schulen überhaupt für dieses Riesenpaket an Veränderungsbaustellen, sind die darauf vorbereitet?
Ja, ich glaube, das Krasse an der Schule ist, es ist eine Profi-Organisation. Mhm. Das heißt also, die Lehrkraft, ähnlich wie eine Uni auch. Das heißt also, die Leute, die da arbeiten, die sind für alles eigentlich zuständig, ne? Also die Lehrkraft muss alles machen, die muss erziehen, die muss aber auch ein bisschen verwalten, die muss innovieren, die muss unterrichten und so weiter und so fort. Beraten auch noch. Also da sind riesig viele Aufgaben und das ist schon richtig, richtig knackig. Und wenn es um Verhaltensveränderung geht, wenn es also darum geht, sich auch von Gewohnheiten loszureißen und das eigene Verhalten zu verändern, sind es auch eigentlich drei Sachen, die Wissenschaft zeigt, die wichtig sind. Das eine ist, mir muss klar sein, wenn es so weitergeht, ist das nicht gut. Also das wird nicht.
Das ist, glaube ich, intuitiv allen klar. Ja, ich weiß nicht, alle gestehen sich das vielleicht ein. Ne?
Ja, aber ich glaube, die Gymnasien kriegen es gerade so langsam mit. Gesamtschulen, ja, sie lernen es gerade, haben schon gemerkt, genau. Da ging es schon eher los. Auch die Gymnasien merken jetzt gerade, ups, da sitzen ab und zu ein paar Kiddies, die sind gar nicht richtig da oder vielleicht sind die auch gar nicht da gerade. Das zweite Ding ist, ich brauche eine Alternative. Also ich brauche etwas, bei dem ich erkenne, oh, wenn ich das ausprobiere, wenn ich das mache, dann wird es wahrscheinlich besser. Ne? Und das dritte ist Kosten-Nutzen. Relation muss passen. Und das ist nicht so einfach. Also wir haben ja auch häufig am Ende des Jahres alle mal eine Intention. Wir wollen mehr Sport treiben, anders uns ernähren, früher ins Bett gehen, weniger Termine reinpacken in die Kalle. Die Intention ist oft da, aber das umgesetzt zu bekommen, das ist so eine andere Sache. Und Schule, ich denke, ist vor allem auch mit der dritte Punkt wichtig, diese Kosten-Nutzen-Relation, weil eine Lehrkraft lernt ja auch irgendwie im Ref und von den Kolleginnen und Kollegen, bau dir dein Ding auf, find deine Gewohnheiten. Das spart Energie, da sind Automatismen drin, du kannst dich dann drauf verlassen. Es ist ein krasser Job, du brauchst diese Stütze der Gewohnheit, um den auch gesund zu überstehen. So, und jetzt sollst du auf einmal was verändern. Und das braucht entweder den großen Knall von außen, das haben wir Corona gemerkt, das hat ziemlich schnell viel verändert, aber Kosten Nutzen. Also die Leute fragen sich gerade natürlich erst recht, wo es so viel nicht gut geht, gehe ich dieses Risiko ein, Dinge zu verändern, die Sicherheit loszuwerden, um Neues auszuprobieren, von dem wir gar nicht so genau wissen, ob es hinhaut. Weil das zeigt, die Forschung ja einfach noch nicht zeigen. Auch der Deutsche Schulpreis kann das ja empirisch nicht nachweisen. Der geht da theoretisch ran und der guckt sich das an und das sind Erfahrungsberichte und das sind natürlich alles Expertinnen und Experten, die sich das anschauen. Aber letztendlich wissen wir auch nicht so genau, Ne? Wofür ist es gut und zieht das? Und wenn wir Studien haben, dann zielen die ja meistens auf Leistung ab und nicht auf auch noch die anderen wichtigen Dinge, sowas wie eben auch Gesundheit zum Beispiel, was ja auch wichtig ist. Ne?
Schauen wir uns trotzdem mal so ein paar Einzelbaustellen dieser Art an. Prüfungskultur hast du zum Beispiel schon angesprochen. Ich glaube, da sind wir auch schnell bei KI und generell dem, was sich gerade in diesem Feld tut. NRW, wir sitzen jetzt gerade in NRW, weil du in NRW wohnst. NRW hat ja angekündigt, ab 2030 auch KI bei bestimmten Prüfungen des Abiturs in projektorientierter Form zuzulassen, also nicht in der Klausur. Das Bildungsbürgertum muss nicht erschreckt aufheulen jetzt. Nein, die Abi-Klausur wird es weitergeben. Aber 2030 kommt einem erstmal wahnsinnig lang vor. Andererseits argumentiert die Ministerin ja damit, dass sie sagt, wir brauchen natürlich den schulischen Vorlauf. Das heißt, 3 Jahre vorher, Qualifizierungsphase, Einführungsphase, dann sind wir bei 27, das ist schon gar nicht mehr so weit weg. Ist das gut?
Also ich bin ja in Niedersachsen beruflich.
Professor, genau.
Ja, genau. Da haben wir ein Kultusministerium, das ein bisschen anders tickt als Schulministerium in Nordrhein-Westfalen mit Frau Feller. Also in Niedersachsen ist ja Julia Willi Hamburg. Und da ist ein grünes Kultusministerium und die sagen gerade Freiräume, mach auf. So, probiert aus. Let's go. Und die schreien quasi die Schulen an und sagen, versucht was, macht es anders. Ich war vor 3 Wochen auf einer Veranstaltung, da war ein Vertreter des Ministeriums, der hat die Schulen wirklich fast angeschrien und sagt, macht es anders, traut euch, wir geben euch die Freiheit dafür. So. Nordrhein-Westfalen fährt ein bisschen andere Straße quasi, hat den Schulkompass rausgegeben, also hat ein bisschen mehr Fokus Richtung datenbasierte Schulentwicklung, Entwicklung der sozioemotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Da gehört auch Selbstregulation, also mein Thema, mit dazu. Und dazu sagen wir gehen mal in diese Richtung und denken zumindest mal über KI nach. Das macht, glaube ich, schon Sinn, weil ich bin mir sicher, in 2, 3 Jahren, wenn du nochmal hier bist oder ich bei dir, da werden wir uns, glaube ich, über andere Sachen unterhalten. Ja. Also was in der Forschung gerade abgeht, aber was vor allem auch in der Wirtschaft abgeht, also in den Privaten, die so Unternehmen, die also jetzt gerade mal so ein bisschen Startup-mäßig Sachen ausprobieren, puh, das ist schon, also wenn das hinhaut und wenn das klappt, und das wird klappen, das merken wir auch bei den KI-Anwendungen, die wir jetzt tagtäglich benutzen, da werden die Kiddies demnächst ihre Agentinnen und Agenten neben sich sitzen haben, quasi im übertragenen Sinne, und werden da wirklich wahrscheinlich maßgeschneidert den Coach sitzen haben, der den Tag mit durchgeht, und das wird so wie so ein Tamagotchi wie früher sein, weißt du, wie so ein kleines Ei, hat er halt irgendwie, vielleicht wird es nochmal ein extra Device, vielleicht hast du nochmal demnächst gar nicht alles auf dem Smartphone, sondern hast wieder so ein extra Device, was cool und fancy ist, und das Ding ist mit dabei, gibt den Kiddies ein bisschen Sicherheit und den Studierenden und ist halt einfach mit dabei, so wie das manche Smartwatches ja auch heute schon können, wenn es darum geht, was weiß ich, eine gute Radtour zu fahren oder irgendwie sowas, oder einen Triathlon zu bestreiten, dass man das jetzt sich jetzt auf den Weg macht und da ausprobiert und da auch in Richtung Prüfungskultur denke ich, macht einfach nur Sinn. Ob das was wird, weiß ich nicht.
Jetzt können wir vorstellen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, ui, was ist denn dann meine Rolle noch, wenn die Kinder jetzt alle mit KI dann lernen demnächst?
Boah, ich glaube, dass, wenn man sich das wirklich jetzt mal schön denkt, dann kann das ein richtig schöner Job werden. Weil ich glaube, der Job gerade ist schon ziemlich anspruchsvoll. Das sehen wir in den empirischen Studien, in den großen, wo Lehrkräfte befragt werden, wo es um mentale Gesundheit geht. Das ist schon knackig, weil halt der Lehrer und die Lehrerin, die müssen, und auch das pädagogische Personal übrigens, die müssen alles machen. Und Superdiversität heißt natürlich krasse Herausforderung, Leistungsdruck von oben und so weiter und so fort. Dieser Spagat, der zu schaffen ist zwischen, ich möchte ja eigentlich, dass es allen gut geht, mir auch, auf der anderen Seite sollen die natürlich auch leisten und wir wollen gute Ergebnisse, wir wollen ja, sind ja mit PISA, IQ-Bildungstrend und Co. nicht zufrieden, so, sollen natürlich irgendwie hinhauen. Aber wenn dann jetzt wirklich der Assistent kommt, der dann wirklich adaptiv quasi unter die Arme greift und aufgrund von Big Data da ganz andere Vorschläge machen kann und womöglich wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, den Effekt der Herkunft ein bisschen runterzufahren, dann können die Menschen, also die Lehrkräfte und das pädagogische Personal, das machen, was der Mensch am besten kann, das Beziehungsarbeit. Das heißt, ich kann mich dann wirklich um das wirklich Wichtige kümmern. Und das heißt nicht nur, dass man so zum Lernbegleiter, zur Lernbegleiterin wird, das nicht mal, weil auch Inputphasen sind ja wichtig. Also direkte Instruktion nach wie vor, das ist ein gutes Tool dann, wenn die Lernenden nicht so stark sind. Und von einem Menschen etwas zu erklärt zu bekommen, der inspirierend ist, ist auch das Schönste eigentlich. Also da möchte ich gar nicht von der Maschine lernen. Also ich persönlich auch nicht. Ich finde nichts toller, als einem Menschen zuzuhören. Und nochmal, das sollten wir nicht vergessen. Direkte Instruktion, also tendenziell geschlossen, auch mal so ein Input, eine kleine Inputphase, die hat was Gutes aufs Lernen. Das kann aber auch was Gutes bedeuten für Gesundheit und für das menschliche Miteinander. Von daher kann ich mir vorstellen, KI kann eigentlich den LehrerInnenberuf eigentlich womöglich einfach nur noch toller machen.
wenn sie denn in der Reflexion und in der Anwendung dann auch in der LehrerInnenausbildung ausreichend vorkommt. Ne? Also die Leute sozusagen nach alten Konzepten auszubilden und dann vor eine neue Klasse zu stellen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Damit sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen beim Thema Selbstregulation. Du hast das ja eben schon kurz angesprochen. Auch das, um es sozusagen den SchülerInnen zu ermöglichen, müssen es die Lehrkräfte ja selber auch beherrschen.
Ja, und da muss man einfach sagen, wenn ich in den Schulen bin und so Fortbildung mache an pädagogischen Tagen oder Schilfs oder so, dann sage ich immer, wenn ich jetzt nur annähernd schlecht über Schule spreche, dann ist Uni immer 10er Potenz schlimmer. Also ist ja so. Also wenn wir über individuelle Förderung sprechen, was ist an der Uni los? So, wenn es um Entwicklung geht, oder Transparenz und Kooperation. Ja, nein, also das, was da im Grundgesetz steht mit der Freiheit von Forschung und Lehre, wird schon gut ausgenutzt an den Unis. Also ich weiß nicht, was meine Kolleginnen und Kollegen machen. Also wirklich seltenst. Und vor allem wird wenig kooperiert oder hospitiert. Das heißt also, das sind losgelöste Elemente, die da unterrichtet werden. Und wir wollen gerade von den Schulen, dass sie multiprofessionell kooperieren. Also wir wollen, dass die Übergänge gut gestaltet sind zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Und die Studierenden im Lehramt müssen immer Glück haben bei jedem Thema, egal ob es jetzt KI ist, ob es Digitalisierung ist oder ob das jetzt Selbstregulation ist. Die müssen immer Glück haben, dass da ein Prof oder eine Professorin an der Uni ist und das erforscht. Weil dann wird es auch unterrichtet, tendenziell. Und wenn die das an der Uni nicht haben oder an den Hochschulen, dann haben die ein Problem. Und dementsprechend, ja, Punkt.
Was kannst du denn deinen Studis mitgeben in Richtung Selbstregulation? Was kannst du denen unmittelbar vermitteln? Was kannst du denen aber auch sozusagen als Gedanken mitgeben für ihr eigenes Arbeiten dann in Schule?
Ja, ich glaube, erstmal muss klar sein, dass wenn du die Idee der Selbstregulation, egal ob generell im Leben oder beim Lernen, verstanden hast, das wird die Welt nicht großartig von heute auf morgen verändern. Das ist jetzt auch nicht die Wunderpille. Das
ist eine große Idee, aber der Effekt ist nicht sofort
da. Ja, es ist auch keine Wunderpille, weil den Effekt, also wenn du jetzt wirklich über Change und Paradigmenwechsel nachdenkst und ich denke, das kann womöglich Schule gebrauchen, dann ist die Selbstregulation eine wichtige Voraussetzung für Dinge, für Konzepte, die wirklich Change bringen. Und wirklich einen Wechsel bringen werden. Und was ich vor allem als Aufgabe habe, ist natürlich dafür zu inspirieren für dieses Thema und vor allem mit Fehlkonzepten auszuräumen, also die auszuräumen. Und die meisten Menschen auch in den Schulen, auch in der Wissenschaft nach wie vor glauben, dass selbst reguliertes Lernen offenes Lernen oder freies Lernen ist. Und das ist es nicht.
Machen, was man will.
Ja, quasi und dann ist der das Gedanke. Auch noch, genau, Selbstbestimmung auch noch. Und das ist es halt nicht, weil, also ich kann auch in einem geschlossenen Format, wenn jetzt die Zuhörenden uns zuhören, dann regulieren die sich auch. Also wenn die sich nicht regulieren, ihre Aufmerksamkeit, dann kriegen die auch nichts mit. Dann kriegen die auch diese neuen Ideen, die sie jetzt vielleicht aufnehmen, sollten die denn neu sein, nicht mit ihrem alten Wissen verbunden. Und das heißt, ich brauche die Selbstregulation beim geschlosseneren Unterricht, ich brauche die im offeneren Unterricht, ich brauche die natürlich vor allem auch im offenen Unterricht, weil wenn die Struktur womöglich für mich im offenen Setting nicht so erkennbar ist, dann muss ich sie mir selber machen, weil das braucht der Kopf. Die Architektur, die kognitive Architektur braucht Struktur gewisse, um Dinge verarbeiten zu können. Was aber, denke ich, auch wichtig ist, dass diese Selbstregulation eben nicht nur fürs Lernen an sich wichtig ist, also für das kognitive Lernen oder auch das soziale Lernen, sondern es ist vor allem auch wichtig für die Gesundheit, fürs Miteinander in der normalen Welt außerhalb von Schule oder Nebenschule. Und das klar zu machen. Also was ist eigentlich Selbstregulation? Das ist, glaube ich, mit erstmal die wichtigste Aufgabe. Und dann müssen wir relativ schnell eigentlich reinkommen, dass sie in die Praxis kommen, dass sie also verstehen, das anzuwenden, weil wir kriegen das als Wissenschaft nicht hin, da die Schule vernünftig aufzustellen, weil die Wissenschaft, also wir sind in der Wissenschaft nicht gut genug ausgestattet mit Ressourcen, um Schulen im Prozess zu begleiten. Deswegen, wenn wir die gerade in der Ausbildung da haben, lasst uns die so stark machen in den 3, 4 wichtigsten Themen, dass die mit gutem, ja, mit einem guten Werkzeugkoffer in die Schulen gehen, um dann da halt auch was verändern zu können.
Wie stark oder wie wichtig ist es an diesen Stellen für dich dann in der Wissenschaft doch gelegentlich auch mit einzelnen Schulen zusammenzuarbeiten? Also in der Fläche 40.000 Schulen wird das nicht gehen, das ist klar. So viel Wissenschaft haben wir gar nicht, die sich für neues Lernen oder das Lernen der Zukunft interessiert. Aber wie stark ist es dann doch wieder diese Rückkopplung auch direkt zum, oder wie wichtig ist es, diese Rückkopplung direkt zum Schulalltag auch immer mal wieder zu haben?
Ja, ungemein wichtig. Also In beide Richtungen. Ich glaube, dass das für Schulen ungemein wichtig ist, diese Rückschaltung zu uns zu haben, für Sicherheit, für Inspiration, für Ideen, für Material, für Gesundheit. Also auch eine Schulleitung, dass sie sich ausplaudern kann, dass sie so ein bisschen schützende Hand auch mal drüber bekommt, über den Kopf und wir sagen, hey, das ist gut, was du machst und wenn es nicht klappt, dann machen wir es im nächsten Jahr nochmal besser. Aber für uns natürlich genauso. Also, dass wir wissen, wie müssen wir das, was wir da erforschen und international veröffentlichen, wie müssen wir das übersetzen? Also, wann kommt das wie an? Und da merkst du, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und dann erreiche ich natürlich und erreichen wir alle nicht 40.000 Schulen, das ist richtig. Und dann gibt es ja diese tolle Wissenschaftskommunikation in der Hoffnung, dass das ein paar erreicht. Und den Wissenschaftspraxistransfer, das ist ja artverwandt, das ist auf jeden Fall nah beieinander. Und das ist ja die Idee. Ich meine, das ist ja der Grund auch, warum wir es heute machen, warum du hier bist bei mir und wir uns über dieses Thema unterhalten, um eben nicht nur die 2, 3, 4, 5 Schulen, die man, was weiß ich, in 2, 3 Monaten mal so erreicht, zu erreichen, sondern ein paar mehr. Aber dieser Kontakt ist ungemein wichtig. Vor ein paar Wochen hat mich eine Grundschulleitung aus Gelsenkirchen angesprochen. Die wollte eigentlich gerne irgendwie ein bisschen so Moderatorenausbildung machen und ein bisschen was für die Bezirksregierung und so. Das klappt irgendwie nicht. Und dann sagt die so, jetzt habe ich Bock zu promovieren. Hast du Lust, mich zu betreuen? Und ich denke so, boah, wie schön ist das denn? Es ist eine ganz, ganz tolle Grundschule. Es ist so eine engagierte Schulleitung. Und die ist 1, 2, 3 Jahre jünger als ich. Jetzt bin ich der Doktorvater so quasi. Es ist schon strange für mich im Kopf. Aber ich habe jetzt, wir haben jetzt eine unglaublich enge Beziehung, natürlich beruflich gesehen. Und ich kann mit der Schulleitung und Schule, wir können jetzt ganz anders Dinge machen. Also wunderbar. Deswegen wichtig und gut, ja.
Wenn du Menschen, die jetzt so vielleicht nach diesem Podcast oder aus anderen Diskussionen heraus das Gefühl haben, also ich will jetzt was tun. Also ich bin im Lehrerberuf, Lehrerin, Lehrer, ich will was tun. So, meine Schulleitung ist jetzt nicht die allerprogressivste. Da, also wenn ich jetzt versuche, den formalen Weg zu gehen, dann wird es zäh und lang und wahrscheinlich auch frustrierend. Wo würdest du sagen, ist ein guter Ansatzpunkt, um selber sich doch nach vorne zu bringen? So im Sinne der Selbstregulation, ich nehme wahr, ich brauche was Neues, ich will auch was Neues, ich will was Neues lernen, ich will was Neues ausprobieren. Wo lege ich los?
Also ich generell allgemein würde ich erstmal sagen, es gibt unglaublich gute Möglichkeiten. Also selbst wenn ich jetzt nicht die ultra innovative und offene Schule habe, die also jeden Tag neue Gedanken sich macht und wir können so austauschen und so, dann habe ich als einzelne Lehrkraft oder auch als einzelne Person im pädagogischen Team die Möglichkeit, was zu machen. Es gibt ja, was weiß, also wenn ich jetzt an Instagram denke und das Insta-Lehrerzimmer zum Beispiel, da ist unglaublich viel zu bekommen. Witzigerweise ist vor ein paar Tagen ein Artikel rausgekommen von Leuten aus Potsdam, die gezeigt haben, dass es ganz schön stressig ist für Lehrkräfte im Insta-Lehrerzimmer bei Instagram Sachen zu konsumieren. Also wenn ihr das macht, dann bitte proaktiv das machen und nicht nur konsumieren passiv, das ist nicht so
gut. Sondern selber Content mit rein.
Ja, auch machen. Also es ist ja wie immer, nur konsumieren ist nicht gut. Und was ich vor allem auch machen würde, ist mir andere Schulen anzugucken. Also zu versuchen, irgendwie mir Freiräume zu erarbeiten, dass ich mir andere Schulen angucken kann und dass ich mir ein Netzwerk baue aus Menschen, die so ticken wie ich. Das ist gut für die Gesundheit, das ist inspirierend, das macht Spaß. Und was selbst Regulation angeht, also wenn wir jetzt mal auf mein Thema gehen, worüber ich ja mal am besten dann wahrscheinlich jetzt hier gerade sprechen kann, dann würde ich natürlich irgendwie versuchen, an Material zu kommen. Es gibt genug Podcasts zu dem Thema, es gibt Filme zu diesem Thema. Es gibt nicht so viel gutes, evaluiertes Unterrichtsmaterial. Dafür ist der Forschungsbereich mit ungefähr 40 Jahren noch ein bisschen zu jung. Und da muss ich mal ein bisschen selber schmunzeln, weil es natürlich Quatsch irgendwie ist. Das ist schon, sind schon ein paar Jahre, aber es kommunizieren nicht so viele aus diesem Forschungsbereich nach außen. 1, 2, 3 gibt es, Yves Kahlen in der Schweiz und so weiter und so fort, aber nicht so wirklich viele. Und wenn man sich damit beschäftigen möchte, was kann ich ab morgen eigentlich anders machen? Ich würde erstmal so mir die Grundlagen drauf schaffen. Also was ist Selbstregulation? Und man kann das so gut am eigenen Leben eigentlich sich vorstellen. Wenn man also überlegt, die Selbstregulation an sich ist, ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß auch, wie das geht, also wie ich da hinkomme. Ich kann das auch. Ich mache das auch. Und ich mache das auch gut. So, das ist eigentlich Selbstregulation, wenn wir es aufs Lernen mal betrachten. Okay, ich weiß noch nichts über das Thema. Ich habe hier einen Text, ich möchte den Text lesen und verstehen. So, dann habe ich das Ziel, den Zielzustand. Dann, ich kann das, ich kann lesen, ich kann auch, was weiß ich, Textmarkierungsstrategie anwenden. Ich mache das auch. So. Aber ich muss das eben auch gut machen. Wenn ich Schmuh markiere, wenn ich zu viel markiere, dann bringt das nichts. Und die Strategie bringt eh schon nicht viel, aber auch das kann ich regulieren. Und Ernährung genau das Gleiche. Also ich weiß, wie gesund ich mich ernähren möchte, ich weiß, wie gesund ich jetzt bin, ich möchte mich anders ernähren, dann bedeutet das für mich, ich muss vielleicht das ein oder andere Mal am Bäcker vorbeigehen und nicht immer dieses gezuckerte Frittierte essen, was ich liebe, ich persönlich.
Ich auch.
Ja. Und dann müssen wir es mal lassen. Oder Smartphone-Konsum, bestes Beispiel. Vor ein paar Tagen war ich an der Grundschule in Osnabrück und habe da auch gesagt, wenn ich müde bin, dann gehe ich heute Abend nach Hause, dann müsst ihr das Ding ausmachen, dann muss ich noch dehnen, bisschen Lavendel irgendwie im Raum rumsprühen, um runterzukommen, dann muss ich früher ins Bett, dann muss ich noch mal lesen und Tagebuch schreiben und dann werde ich auch am nächsten Tag fit sein. Und ich komme abends nach Hause und ich war wirklich richtig im Hintern und habe das dann genau so gemacht und ich wache am nächsten Morgen auf, obwohl ich um 5 raus muss und ich war wirklich fit. Also das war wirklich Selbstregulation pur. Und dann fragen die Studierenden, machen sie das immer so? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Vielleicht einmal von 20 Tagen.
Aber du kennst die Strategie. Das ist ja das. Du kennst die Strategie, du weißt, kennst die Selbstwirksamkeit und dann geht's los. Ne?
Exakt, das ist es. Also ich merke dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann könnte ich das. Und es ist auch vollkommen natürlich, wenn ich es nicht kann. Denn ab und zu möchte ich auch zum Bäcker gehen und ich will mir dieses gezuckerte, frittierte Teil reinhauen. Und dann will ich mich da auch reinlegen. Dann nicht mit irgendwelchen Zweifeln. Dann will ich das auch richtig genießen. Das ist ja auch Teil, das ist auch Selbstrelation. Genauso wie Pausen machen. Oder auch mal sagen so, nee, heute nicht.
Welche Forschungsfrage würde dich interessieren aus deinem Bereich, wo du sagst, das ist eigentlich was, da haben wir alle noch nicht genug drüber nachgedacht. Das ist was, wo ich gerne mal mehr wissen würde. Wenn ich ein Semester Zeit hätte und könnte mir meine 5 Lieblingspromovierenden oder Studierenden suchen, dieses Projekt setze ich auf.
Ah, okay. Ja, ich war kurz davor, vor ein paar Tagen, als ich in Hamburg war, so einen kleinen Rant aufzunehmen und zu sagen, Leute, ich mache keine schulischen Fortbildungen mehr, wenn die weiterführenden Schulen nicht die Grundschulen dazu einladen. Weil ich glaube, in meinem Bereich jetzt, beim selbstregulierten Lernen, ist das absolut Verschwendung. Also wenn ich an so ein Gymnasium fahre und ich bilde die fort, so wie jetzt am Montag auch in Hamburg, hat Spaß gemacht, tolle Leute und die haben sich richtig gut auf den Weg gemacht und das wird auch prima bei denen. Aber es würde viel primarier, noch viel besser, wenn auch die Grundschulen mit dabei wären, die das Gymnasium quasi nähren mit Schülerinnen und Schülern. Und wenn auch die Eltern irgendwie in Vertretung mindestens da wären und auch vielleicht die Schülerinnen und Schüler in Vertretung da wären. Weil wir sehen, das wissen wir jetzt aus der Forschung, auch aus unserer eigenen, sowas wie Lernen, mal eben machen, das bringt nichts. Es ist eher eine Frage der Kultur, der Schulkultur. Das ist ganzheitlich, das ist größer. Und die Kiddies sind auf der Grundschule, da wird häufig schon Cura-Modell gemacht oder Wochenplanarbeit. Das heißt, die sind schon teilweise, müssen die sogar schon selbstregulativ aktiv sein, wenn das so ein selbstgesteuerter Unterricht da eher ist, ein bisschen offener und vielleicht auch sogar teilweise mit Projekten oder so ein Frei, der da mit drin ist und so. Und dann kommen die auf eine klassischere weiterführende Schule und dann verfault all das, was eigentlich vorher gemacht wurde. Und das ist ja für die Grundschullehrkräfte, für das pädagogische Personal da und auch für die Kinder und die Eltern und die Erziehungs- und Sorgeberechtigten ein Drama. Es ist ja einfach nur ein Drama. Und da sage ich, das würde ich auch gerne untersuchen, dass man wirklich sich diese Kette mal anschaut, dass wir sagen, wir bekommen ein bisschen Geld, wir können uns das leisten, Schulen zu betreuen und in so Tandems oder halt in größeren Gruppen. Das heißt, wir haben ein paar Grundschulen, wir haben die weiterführenden Schulen und gucken uns jetzt die Karrierewege an, setzen aber die Schulen, was das Thema Selbstregulation beim Lernen zum Beispiel angeht, auf einen gemeinsamen Nenner, entwickeln ein gemeinsames Konzept, sodass die Gymnasien, die Gesamtschulen, welche Schulen auch immer, oder eine Realschule, Sekundar- oder Oberschule oder sowas, dass die wissen, aha, die Kiddies kommen von der Grundschule, da wurde das und das schon vorbereitet, wir können jetzt darauf aufbauen. Und da bin ich mir ganz, ganz, ganz doll sicher. Wenn du da noch ein Leseband reinziehst in der Grundschule und die ständig lesen und dann auch ein bisschen mit Selbstregulation arbeiten und dass das an dem Gymnasium, an den weiterführenden Schulen anders laufen wird. Ich weiß es nicht, ich denke das, ich würde es gerne untersuchen. Ja.
Jetzt sind wir ja gerade in der dunklen Jahreszeit. Vielleicht brauchen Menschen Ideen noch, wo sie weiter lesen können, weiter hören können. Was würdest du empfehlen für die nächsten Wochen und Monate?
Ja, also
wenn du darfst sie auch selbst empfehlen, das ist völlig in Ordnung.
Das Ding ist, es gibt halt einfach echt jetzt im Bereich, ich gehe jetzt beim selbstregulierten Lernen, ne, es gibt da nicht viele. Es gibt vielleicht 2 Profs, die darüber wirklich kommunizieren. Das Yves Kahlen, das bin ich und dann sind es ein paar andere, die es ein bisschen machen vielleicht. Ich weiß aber gerade nicht wer. International anders, international besser. Und dann haben wir ein paar wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, auch in Wuppertal zum Beispiel, eine Kollegin und ein paar Lehrkräfte, die da in diesem Themenbereich ein bisschen was machen. Also wenn man bei Instagram ist, dann kann man da mal ruhig nachschauen. Wenn man da nicht ist, würde ich sagen, geht da nicht hin, lasst es sein.
Lohnt sich nicht.
Ja doch, es lohnt sich, aber es ist halt auch mit hohen Kosten verbunden. Mhm. Das Ding macht halt auch ein bisschen wahrscheinlich abhängig. Und dann kann ich glücklicherweise darauf verweisen, dass die Leopoldina gerade an was dran sitzt. Die haben ja vor einem Jahr die Stellungnahme rausgegeben zu Selbstregulationskompetenzen. Und die haben so einen zweigeteilten Blick, einmal generell Selbstregulation im Leben, aber halt eben auch beim Lernen. Und da bin ich jetzt im Beirat für Schule. Das heißt also, wir arbeiten gerade daran, international mal alle möglichen Förderprogramme, evidenzbasierten Förderprogramme mal zusammenzusuchen und zu gucken, was eignet sich für deutsche Schulen, für Grundschulen, für Kitas, aber auch für weiterführende Schulen. Und die Webseite, die Leopoldina da aufbauen möchte, die soll im Frühjahr irgendwann online gehen. Das heißt, da bekommen dann Schulen kostenlos Material, Zeugs. Und da habe ich die Hoffnung, dass das gut wird, dass man da so mal ein bisschen Orientierung bekommt. Ansonsten haben wir auch gerade ein paar Projekte laufen, die jetzt leider Anfang des kommenden Jahres, also Anfang 2026, auslaufen. Aber die Produkte, die da entstehen, alles in Richtung selbst reguliertes Lernen, die könnten gut werden. Das ist ein bisschen was zu Sport, Musik, Kunst, also so ein paar Fächer, die ein bisschen vernachlässigt worden sind von der empirischen Bildungsforschung in den letzten Jahren. Auch da kann man sich selbst regulieren. Da werden wir so eine Podcast-Fortbildung machen. Und für Grundschulen zum Beispiel haben wir ein digitales Angebot gerade in der Mache zur Entwicklung einer Schulkultur des selbstregulierten Lernens. Das wird auch für weiterführende Schulen interessant sein, da mal ganzheitlich drauf zu gucken, wie kriegt man die ganze Schule mit. Also ein bisschen was kommt. Und ein Kollege von mir, der Yves Kahlen, der veröffentlicht jetzt auch die Tage ein Buch zu diesem Thema. Also da gibt es schon ein bisschen was.
Wenn wir auf die nächsten Monate schauen, ein bisschen weiter schauen auf den nächsten Sommer oder Frühherbst, dann sind wir ganz schnell beim September. Da gibt es die nächsten PISA-Ergebnisse. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über die sagen wir mal, über den eingeschränkten Blick der empirischen Bildungsforschung gesprochen. Was tust du, um dich zu impfen gegen die zu erwartenden, wahrscheinlich nicht besonders guten Ergebnisse, die es bei PISA dann Anfang September geben wird? Oder was tust du auch, um deine Studis dagegen zu impfen, möglicherweise, oder Lehrkräfte, mit denen du zu tun hast?
Ich weiß gar nicht, ob ich da jemanden impfen möchte, aber der Schock von 2000 und 2001, der war ja der größte von allen. Ne? Da war ein wirklicher Schock. Und bei allem, was schlimm ist, man entwickelt ja immer eine kleine Toleranz. Das ist ja die Gefahr, dass man eine Toleranz entwickelt und dann sagt so, mein. Und ich bin jetzt nicht der Bildungsforscher, der sich in diesem großen Maße mit diesen Daten so stark beschäftigt, dass ich da halt dran rumrechne. Ich bin halt eher der Experimentelle. Ich probiere kleinere Sachen aus und schaue, ob die einen Effekt haben und versuche dann, das in die Schule zu übersetzen und da ein bisschen was hinzubekommen. Aber dieses Bildungsmonitoring ist natürlich für uns schon eine starke Orientierung und die sollten wir natürlich auch nutzen. Da steckt viel Geld drin. Das macht Sinn, das zu tun. Wenngleich natürlich auch ein solches Bildungsmonitoring Grenzen hat und wir das relativieren müssen. Und mir tut es immer ein bisschen leid, allen Menschen gegenüber, die das hart erwischt, die Ergebnisse hart erwischen, weil natürlich heute die Zeit nochmal anders ist als 2012, 2013, als der Smiley langsam wieder traurig wurde, so, ne? Oder halt auch 2000. Was davor war, wissen wir gar nicht so richtig. War es dann noch schlimmer oder war es da besser? Weiß man gar nicht so richtig. Aber die Voraussetzungen hier sind so heftig. Also wir haben halt einfach eine ganz andere Welt gerade. Wir über Heterogenität und Superdiversität, das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, aber auch die Unsicherheit nach vorne. Wir haben Corona hinter uns, da kommen jetzt Jahrgänge in die Schule in diesem Jahr, die also mit Corona geboren sind, die also in ihren ersten beiden Lebensjahren teilweise womöglich keine anderen Kinder getroffen haben. Da bin ich gespannt, was da abgeht. Und das spricht ja erstmal nicht dafür, dass die große Aktion Ganztagsschulen mehr, auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, was ja einfach vor 20 Jahren noch nicht so in war, ins Leben zu rufen, das zieht auch nicht so richtig an, wie wir es eigentlich wollen. Ich bin aber nach wie vor optimistisch, weil ich finde es unfassbar stark, wie Wissenschaft arbeitet, wie auch die Politik gerade Geld investiert. Das ist ja auf einem guten Weg, das muss man sagen, was das Sondervermögen und so angeht. Und ich bin aber vor allem super beeindruckt, was die Schulen machen, wie die sich auf den Weg machen. Und natürlich, es sind nicht womöglich alle 40.000 und alle auch verschieden. Aber was, glaube ich, PISA und Co. schon erreicht haben, ist, dass da eine Aufmerksamkeit ist. Dann auch sowas wie ein Deutscher Schulpreis, Instagram, all die Bildungsinfluencerinnen und Influencer, die wir haben, die auch polarisieren. Und da kann man darüber diskutieren, inwiefern das wissenschaftlich ist oder nicht. Oder halt, muss es ja auch nicht, weil das sind meistens Lehrkräfte. Was sollen die mit wissen? Das ist halt, dann haben wir da die anekdotische Evidenz und die auch wichtig ist zum Inspirieren. Also wir haben da unfassbar krass Sachen anders. als vor 5-6 Jahren, das muss man sagen. Und deswegen bleibe ich optimistisch, dass es hinhaut. Wenngleich womöglich die Effekte nicht direkt auf die Schulleistungsstudien einzahlen werden wahrscheinlich. Die Effekte wirst du wahrscheinlich nicht direkt erkennen. Das wird womöglich dann noch ein bisschen länger dauern. Und hätte die große Hoffnung, dass PISA und IQ-Bildungstrend, IGLU, TIMS und Co. wichtig sind und bleiben, dass wir aber unser Augenmerk noch mal stärker auf die Studien legen, so wie COPSI und COMO und Co., die also das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit der Menschen, der unterrichtenden Menschen, aber auch der Menschen, die da lernen, dass sie da drauf schauen, weil das, würde ich sagen, ist noch viel wichtiger. Weil wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird der traurige Smiley, so wie Herr Wössmann den nennt, noch trauriger, denke ich.
Und dann schaffen wir es auch nicht, die Potenziale zu heben, die individuell und systemisch noch da sind.
Exakt, würde ich sagen. Ja.
Ferdi Stäbner, herzlichen Dank.
Danke, Armin.
Spannende Runde, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Potenzialverstärker ist die Podcast- und Videoreihe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz.